TNT-Bit, dem ich seit 6 Jahren nachstelle, sagte Meunier. Es lebt auf der Hochebene. Man muss seine lange Annäherung in Kauf nehmen, wenn man es zu sehen bekommen will. Ich fahre diesen Winter hin. Komm doch mit. Welches meinst du? Den Schneeleoparden. Ich dachte, er sei ausgestorben. Er tut nur so.
Es ist totenstill. Der Wind, der eben noch über die Wälder geweht hat, ist verstummt und die Nacht bringt bittere Kälte. Schwarze, tote Bäume ragen wie abgebrannte Streichhölzer in einen stumpfen, hellen Himmel. Die kleinen Dörfer in der Nähe der Wälder haben sich verändert. Sie waren vorher schon nicht gut beleuchtet gewesen, doch nun sind alle Häuser dunkel. Ihre Umrisse verschmelzen mit dem Zwielicht und sind kaum noch zu erkennen. Weißer, dicker Nebel strudelt über den Anger.
Ein paar Gestalten laufen durch die Finsternis des Waldes, geduckt und langsam. Immer wieder schauen sie kurz hoch, blicken über die Hügel und suchen sie ab. Doch die Landschaft liegt tot und verlassen da. Sie sehen niemanden und sie hören niemanden. Ihre eigenen Schritte sind leise, ihre Spuren ziehen sich fad durch den weißen Schnee. Die Befehle, die sie sich geben, bestehen aus Handzeichen oder Armbewegungen. Kein Wort fällt und niemand raucht. Die rote Glut der brennenden Zigarette hätte ihre Position sofort verraten.
Würde man ihre Gesichter in der Dunkelheit erkennen, sehe man wahrscheinlich als erstes die Angst in ihren Augen. Sie wissen, dass sie hier nicht erwünscht sind. Und tatsächlich, die Stille drückt. Plötzlich rast etwas zwischen ihnen hindurch. Dann klatscht es dumpf. Einer der Männer, der gerade eben noch den Hügel betrachtet hatte, sackt bewegungslos nach vorne. Seine Augen blicken starr in die schwarze Finsternis. Rotes Blut sickert wie Marmelade aus seinem Hinterkopf. Er fällt ganz leise in den weißen Schnee. Panisch blicken sich die Männer an und dann rennen sie los. Der Wald, die Mulde und der Anger wirken wie verwandelt von einem melancholischen Platz in eine weiße Hölle. Schüsse krachen durch das Unterholz, die rennenden Männer fallen nacheinander alle um.
Hundert Meter über ihnen sitzt der weiße Tod. Ein klein gewachsener Mann mit einer M28 in seiner Hand. Er bewegt sich nicht, kaut nur ab und zu Schnee, um keinen Wasserdampf auszuatmen, und zielt den Hügel hinab. Schuss um Schuss gräbt sich die M28 tiefer in seine Schulter. Als sich die weiße Landschaft rot färbt und keiner der Gestalten am anderen Ende des Hügels mehr steht, winkt er den anderen zu. Die Schneeverwehungen um ihn herum bewegen sich. Dann steigen finnische Soldaten aus dem Schnee. Sie blicken sich kurz um und stapfen weiter, immer auf der Suche nach neuen Opfern.
Der weiße Tod hat seinen Namen von der Roten Armee erhalten. Eigentlich heißt der Simu Heye, ist gerade mal 1,50 Meter groß und schon damals gilt er als klein. Eigentlich hat er vom Krieg keine Ahnung. Simu ist Landwirt, ab und zu jagt er Tiere in den finnischen Wäldern. Als der Krieg über Finnland hereinbricht, tauscht er seine Flinte gegen ein Scharfschützengewehr. Fortan versteckt sich seine Einheit in den verschneiten Nadelwäldern und lauert russischen Soldaten auf.
Heye verzichtet auf ein Zielfernrohr, damit die Gegner ihn im Schnee nicht finden können. Seine Kleidung ist weiß, oft laufen russische Soldaten knapp an ihm vorbei, ohne ihn zu erkennen. Eines Tages aber entdeckt ein gegnerischer Scharfschütze das Blitzen von Hayes Gewehr im Schnee. Haye wird getroffen, das Geschoss reißt seinen Unterkiefer in Stücke. Er überlebt knapp und schwer entstellt. Am Ende werden ihm über 500 tote russische Soldaten zugeordnet. Haye wird berühmt. So viele Abschüsse hatte noch niemand vor ihm. Als der Krieg vorbei ist, jagt er wieder Elche.
Wir sprechen heute aber nicht über die finnischen Winterkriege, sondern über eine Vierergruppe, die in Tibet so ähnlich herumkriechen wie Scharfschützen. In minus 30 Grad kaltem Terrain, auf dem Boden liegend und hin und her robbend. Besonders Meunier bewegt sich im kalten Schnee wie ein finnischer Sniper, so beschreibt es Tesson zumindest gerne. Unsichtbar und geduldig.
Doch Meunier tötet nicht. Er liegt einfach stocksteif im Schnee, blickt durch sein Fernglas und sieht seine Kameraden mahnend an, wenn einer von ihnen das Wort erhebt. Denn Meunier ist auf der Suche. Auf der Suche nach einem legendären Tier, was tief in den Bergen leben soll. Seit Tagen harren sie in der Hochebene aus. Da schiebt sich ein pelziger Schatten vor Meuniers Fernglas.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin. Herzlich willkommen zu der stillsten Folge aller Zeiten bei Wild und Fremd. Ich bin Tore.
Ich bin Ole, was geht? Zum ersten Mal sind mir nicht die Kopfhörer abgefallen, als Tore Intro gemacht hat.
Du schreist auch im Intro.
Vielen lieben Dank, Tore. Kannst du ja schlecht beurteilen, weil wenn man selber schreit, dann ist es nicht so laut.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Nee, aber ich glaube, deinen Schrei kriegst du noch, weil Ole, weißt du, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Seit Wochen erzählen wir Geschichten von Menschen, die in irgendwelchen Kohlestädten verarmt leben müssen, von irgendwelchen 18-jährigen jungen Menschen, die im Outback verdursten. Digga, wo soll das enden, Mann? Das ist belastend, also jetzt no shit.
Ich glaube, wir haben beide ein bisschen Knall bekommen, oder?
Ja, wir mal in ganz den letzten Wochen haben wir echt ein bisschen Knall bekommen. Ole und ich haben immer gedacht, sowas tangiert einen nicht, weil wir sind ja nur Geschichtensammler. Wir erzählen ja nur das, was passiert ist. Wir müssen es ja nicht miterleben. Aber ich glaube, spätestens letzte Woche, als wir die Tagebucheinträge gesichtet haben und gemerkt haben, so fuck, das geht einem schon ganz schön nah.
Ja, und das steht auch diesem ganzen Podcast-Kram irgendwie im Weg, ne? Dass man sagt, wir machen eine schöne Einleitung, ein schönes Ende und dann sitzt man irgendwie noch 20 Minuten nach der Folge da und denkt so, boah, ist irgendwie wirklich eine krasse Geschichte. Ich glaube, dem Ganzen wollen wir heute ein bisschen entgegenwirken mit
einer Therapiefolge. Das habe ich mir aufgeschrieben. Nein, keine Sorge.
Who wants to get some hate?
Es wird eine ruhige Folge dieses Mal. Wir werden auf eine Reise gehen. Wir werden nach Tibet ziehen und wir werden vier Menschen dabei begleiten, wie sie eines der seltensten Tiere der Welt suchen.
Yes, bevor wir komplett in diese Geschichte einsteigen, hätte ich noch eine Frage an Sie, Mr. Klein.
Ja, erzählen Sie.
Was ist das schönste Tier, das es real auf dieser Welt gibt?
Ja.
Also, was nicht in Dune vorkommt.
Also, ich habe in der Vorbesprechung gesagt, dass ich die Sandwürmer von Dune die schönsten Tiere der Welt finde. Das ist natürlich, war gelogen auch. Dafür hat Ole gesagt, er findet Flusskrebse schön. Which is not understandable.
Streitbarer Punkt tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber...
Ich finde Schnabeltiere sind außergewöhnliche Schneeflocken. Und weißt du, meine Mama hat immer zu mir gesagt, Tore, du bist was ganz Besonderes. Du bist wie ein Schnabeltier. Und deswegen finde ich Schnabeltiere die schönsten Tiere auf der Welt.
Kann euch versprechen, das hat Mama wirklich immer zu Tore gesagt. Finde ich eine coole Antwort.
Was ist denn dein Lieblingstier?
Ich würde auf...
Schönstes Tier.
Das schönste Tier?
Ja.
Es gibt ein Tier, das man besonders in Schweden sehen kann. Die sind nachts immer unterwegs.
Sag einfach,
aber
was
auch in Deutschland.
Was ist es?
Gönn mir doch eine Einleitung,
ja,
Mann.
Okay. Ja,
jetzt habe ich eh alles vergessen, was ich sagen wollte. Das ist der Dachs.
Oh.
Ich finde Dachse mega, mega schön und die sieht man nicht so häufig.
Ja, okay, Point. Point finde ich Point. Also ich glaube, die sind stinken hart. Aber ja, es geht also, ja nur ums Optische.
Ja, also wenn du Tiere nach Geruch bewertest, ich glaube, dann würde keiner super gut absteigen. Das ist leider so.
Das stimmt.
Wir werden heute aber weder über Dachse noch über Schnabeltiere sprechen. Wir sprechen heute über ein mystisches Tier hoch in den Bergen von Tibet. Und bevor wir über dieses Tier sprechen und die Geschichte von Meunier, Tesson, Marie und Leo erzählen, die sich auf die Suche nach diesem Tier begeben haben, wollen wir nochmal ganz dick Danke sagen, denn wir haben in der vorletzten Folge einen Spendenaufruf gestartet.
Es sind 250 Euro zusammengekommen, also einmal für WWF und für Sea Shepherd. Das heißt, lieben, lieben Dank an euch. Zusammen haben wir hoffentlich was Kleines, Großes auf die Beine gestellt. Wir sind unfassbar glücklich, dass solche Quizfolgen bei euch ankommen und dass ihr Bock habt mitzumachen. Wunderschön.
Und es war ja auch gar nicht geplant. Eigentlich wollten nur wir spenden und dann habt ihr uns angeschrieben und habt gesagt, hey, können wir nicht auch spenden? Und so ist das alles zusammengekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, wenn ihr Wild und Fremd regelmäßig hört, dann schaut doch mal auf Steady vorbei. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform. Dort sind wir registriert. Wir schalten ja hier immer noch keine Werbung. Wir sind auch kein Corporate-Podcast oder mit irgendwelchen Netzwerken verbunden. Wir machen das zu zweit. Und dort könnt ihr Mitgliedschaften abschließen, die uns helfen, diesen Podcast weiterhin zu produzieren.
Yes, diesen Podcast am Leben zu erhalten. Also super, super lieb, wenn ihr da vorbeischaut. Und ich kann euch versprechen, dass bald was ziemlich Cooles auf Steady droppt. Vielleicht cooler als eine Folge, ich weiß es noch nicht.
Ja, okay, dann können wir das hier an dieser Stelle schon mal spoilern, ja. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Es gibt verschiedene Pakete. Ihr könnt das Ganze auch ganz entspannt machen für ein paar Monate und dann wieder rausdroppen. Da gibt's überhaupt keine Zwangspflichten. Wir freuen uns einfach, wenn ihr mal vorbeischaut.
Heute geht es um ein Tier, dessen Beschreibung allein schon irgendwie ein bisschen surreal klingt, so habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Angeblich hat es weißes Fell, schwarze Punkte und einen riesigen buschigen Schwanz und einen winzigen Kopf.
Doch, es gibt nur wenige Beweise und noch weniger Menschen, die dieses Tier angeblich gesehen haben wollen.
Manche behaupten, es gäbe dieses Tier gar nicht wirklich. Seit Jahrzehnten werden die Sichtungen immer weniger und viele Wilderer durchstreifen die Gebirge, um die letzten Exemplare zu töten und ihr Fell zu verkaufen.
So, und damit wir uns das mal vorstellen können, hat Ole ein Bild mitgebracht. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber er zeigt es mir. Ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich, aber er meinte, es ist ein schönes Bild von diesem Tier.
Genau, es ist schwarz-weiß. Wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, dann könnt ihr euch das Bild jetzt in unserer Story angucken.
@wildundfremd, einfach auf Instagram folgen. Okay, und ich schaue mir dieses Bild an und ich sehe Steine.
Genau, dort ist eins der letzten Exemplare dieses Tieres fotografiert.
Wo ist denn das?
Das hat sich der Fotograf auch gefragt.
Hä?
Und hat es dann erst zu Hause gefunden.
Ah, der wollte diesen Vogel fotografieren und dann, oh mein Gott.
Genau, vorne.
Kannst du den Daumen draufhalten, wo es ist? Ich finde es nicht.
Echt jetzt?
Ja, wirklich nicht. Ah, oh mein Gott.
Das Tier, um das es heute geht, ist irgendwie halb Felsen, halb kein Felsen.
Oh,
also man kann es wirklich nur
shit, man
sehen, wenn man
nichts.
Genau dahinter guckt. Wunderschön versteckt, oder?
Ja.
Wunderschönes Bild.
Das Tier, um das es heute gehen wird, was ich hier auch eben gerade wirklich nur ganz vage wahrnehme, ist der Schneeleopard. Schneeleoparden sind, anders als der Name vermuten lässt, keine wirklichen Leoparden. Es ist eine eigene Art. Sie gehören aber zu den Großkatzen. Sie sind mega flauschig, mega anmutig, haben ein wahnsinnig begehrtes Fell und sind halt aber auch wahnsinnig selten.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht euch auf die Suche nach einem Schneeleoparden. Nicht, weil ihr ihn töten wollt, sondern einfach nur, weil ihr ihn sehen wollt, bevor es zu spät ist. Weil ihr seine Anmut und seine Schönheit festhalten wollt und das vielleicht ein letztes Mal, bevor diese Art endgültig ausgestorben ist.
Das ist eine harte Aufgabe. Ihr müsst erstens ins Gebirge, und zwar nicht einfach so in den Harz, sondern richtig weit nach oben. Schneeleoparden kommen nur selten ins Tal und leben auf Höhen von bis zu 6000 Metern. Und da musst du halt erstmal hoch. Es gibt auch gar nicht so viele Gebirge, die solche Höhen anbieten. Man kann sich schon denken, dass der Schneeleopard auch nur in ganz bestimmten Gebieten unterwegs ist.
Und ihr braucht richtig viel Geduld. Die letzten Schneeleoparden leben weit verstreut auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Grönland. Die Wahrscheinlichkeit, ganz zufällig auf einen zu treffen, ist quasi null.
Nichtsdestotrotz erzählen wir heute von vier Menschen, die sich auf die Suche nach diesem Tier begeben haben. Einfach so, weil sie es wenigstens einmal in ihrem Leben in freier Wildbahn sehen wollen.
Es sind vier Menschen, die aufbrechen. Sie alle kommen aus Frankreich. ein Fotograf, ein Schriftsteller, eine Regisseurin und ein Philosophiestudent, die dieses Wagnis im Jahr 2016 auf sich nehmen.
Natürlich gibt es im Wild- und Fremdstyle immer wieder Ausschnitte des Reiseberichts zu hören, aber wir verzichten an dieser Stelle auf genaue Beschreibungen von den Orten, an denen die Suche der vier nach dem Schneeleoparden beginnt.
Wir leben in einer Welt, in der immer noch super viele Wilderer losziehen und diese Tiere jagen. Vor allem wegen ihrem besonderen Pelz. Genau aus dem Grund machen Tore und ich keine konkreten Angaben, wo die vier überall gesucht haben.
Wir erzählen die Geschichte heute aus der Sicht von Tesson, dem Schriftsteller der Gruppe. Er hat später einen vielbeachteten Reisebericht geschrieben und vielleicht hat er die Poesie und die Essenz dieser riesigen Reise am besten festgehalten.
Das Buch heißt Der Schneeleopard, eben geschrieben von Tesson, ist 2019 in Frankreich erschienen und war im gesamten 2019 das meistverkaufteste Buch in Frankreich.
Krass.
Richtig, richtig stark.
Richtig krass.
Deswegen waren Tore und ich auch ordentlich hyped darauf, es zu lesen. Und wir werden da am Ende wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Aber als Bericht für einen Podcast, der sich mit Entdeckungsreisen, mit Abenteuern beschäftigt, ist das Buch semi-gut.
Trotzdem ist es sehr poetisch. Und ich glaube, Ole, ich höre schon das Brummen des Passagierflugzeugs, was gerade von Paris aus nach Tibet startet. Dort drin sitzen unsere vier friedlichen Jäger, ausgestattet mit Kameras, Kletterausrüstung, Zelten und dicken Schlafsäcken.
Die Turbinen heulen, als die Maschine hinter Paris einen Schwenk nach Osten macht. In der Kabine herrscht Betriebsamkeit. Tesson hat noch immer seine komplette Hochgebirgsausrüstung an, als er von Meunier, dem Fotografen der Reise, begrüßt wird. Tesson schwitzt. Mit an Bord ist auch Leo, ein Philosophiestudent mit wirrer Frisur und ruhigem Blick. Er soll als Meuniers Assistent fungieren, obwohl er kaum Ahnung von Expeditionen ins tibetische Hochland hat.
Und dann ist da noch Marie, Meuniers Verlobte. Sie ist die Regisseurin, voller Leidenschaft und Tatendrang, ein bisschen wie Meunier, nur gesprächiger. Seit Jahren dreht sie Filme über die letzten wirklich wilden Tiere der Welt. In Tibet erwartet sie die Königsdisziplin, Aufnahmen von einem Schneeleoparden zu machen.
Das haben wir ja gerade eben auch an diesem Bild gesehen. Schneeleoparden brüllen nicht. Sie schnurren nur so ein bisschen wie normale Hauskatzen. Die Suche nach ihnen ist deshalb so schwer. Und auch, weil Schneeleoparden sich dort wohlfühlen, wo kein Mensch freiwillig herumläuft. Also, wie Tore gesagt hat, ab 2700 bis 6000 Meter über normal Null. Heißt vor allem in Hochsteppen und Gebirgen. Und selbst dort sind sie scheu und gut getarnt. Man kann nur wenige Meter an ihnen vorbeilaufen, ohne ihren Körper zwischen Schnee und Fels zu erkennen.
Doch Meunier, der Fotograf und Anführer, ist sich sicher. Er wird einen Schneeleoparden finden. Meunier ist der König des Wartens. Er hat Adleraugen, ist bereit, über Stunden im Schnee zu liegen und er hat Hilfe. Leo, den besonnenen Philosophiestudenten. Meunier hat ihn zum Laufburschen auserkoren. Leo wird also einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, seine Ausrüstung zu justieren, Lagerplätze zu finden und Proviant zu schleppen.
Lass uns an der Stelle einmal ganz fix über die Gruppe sprechen. Ich würde einfach mal starten und ich pick mir Meunier raus. Ein bisschen der Anführer der Reise. Auf jeden Fall der Initiator des Ganzen, so ein bisschen die Triebfeder. Und ganz wichtig, Meunier ist kein Wissenschaftler.
Der hat auch eine richtige Verachtung teilweise gegen bestimmte Wissenschaftler, weil er sagt, boah, die fuschen immer nur in ihren Zahlenkolonnen rum, machen irgendwelche numerischen Beobachtungen. Ich versuche, die subjektive Schönheit der Natur festzuhalten mit meinen Fotos. Ist natürlich auf der einen Seite mega poetisch, auf der anderen Seite für eine Expedition, wenn man sie so nennen möchte, schwierig.
Ich finde Meuniers Frau Marie relativ interessant, weil auf den ersten Blick denkt man, die gleichen sich. Meunier sucht nach dem perfekten Bild, Marie will ein schönes Video von den Schneeleoparden machen. Es fällt aber immer wieder auf, dass sie sich in ihrem Tun und in ihrem Haben unterscheiden. Marie ist lauter, Marie redet viel mehr und Meunier ist meistens still, weil er Angst hat, die nahegelegenen Vögel zu verscheuchen.
Ja, Meunier ist so ein richtiger Naturmensch, der versucht, sich einfach einzufügen in die Natur, ein Teil von ihr zu sein. Ja, so eine Art stummer Beobachter einfach von allem zu sein. Und stumm bleibt er auch über die meiste Zeit der Reise, das werden wir später auch noch sehen. Ganz im Gegensatz zu Tesson.
Ja, was macht Tesson eigentlich hier?
Unsere Hauptperson, muss man dazu sagen. Tesson ist der Mensch, mit dem wir diese Reise heute machen, der ja auch später den Bericht geschrieben hat. Und der ist eigentlich gar nicht geeignet, oder?
Nee, der hat eine angeschlagene Wirbelsäule, darf deswegen überhaupt nichts tragen.
Ja, hat einen Unfall gehabt im Haus und dann ist er auch noch kurzsichtig, as fuck. Imagine Meunier mit seinen Adleraugen, der wahrscheinlich einen eingebauten Zoom hat, um irgendwelche Tiere zu finden. Und Tesson hat halt ohne seine Brille keine Chance, so der ist so blind.
Tesson schreibt in sein Tagebuch, er ist für die Jokes, ich glaube, er hat geschrieben, für die Karlauer zuständig.
Karlauer, ja, genau. Also, war zumindest die deutsche Übersetzung, ja.
Und er hat hier gar nicht so Unrecht damit.
Sie landen in Yushu, einer kleinen Stadt in Tibet, 3700 Meter über Null. Und damit schon im Bereich des Schneeleoparden.
Von da an beginnt Tesson alles in ein dickes schwarzes Buch zu schreiben und endlich beginnt ihre Suche im Nordwesten Tibets.
Die Landschaft in Tibet ist für Tesson irgendwie gewöhnungsbedürftig. Es gibt viele arme Städte dort, aber überall sind Baustellen. Baustellen mit großen Kränen, mit viel Beton, aber nichts ist fertig.
Das liegt vor allem am Heimatland China, so hat es Tesson zumindest beschrieben. China lässt an vielen Stellen gleichzeitig bauen, beabsichtigt aber nicht, diese Bauarbeiten schnell fertig zu bringen, sondern einfach nur zu sagen, wenn es irgendwann zu Bauernaufständen kommt, hey, wir arbeiten ja gerade daran, alles besser für euch zu machen. Es sind ja Baustellen da. Es ist ja gar nicht nötig, hier einen Aufstand zu machen.
Fand ich mega interessant, wie Tesson das in seinem Buch beschreibt. Und es spielt ja auch krass auf diese große Problematik an. Wohin gehört Tibet? Ist Tibet wirklich ein Teil Chinas? Ist Tibet ein eigenes Land? Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber man sieht schon, wie viel Einfluss China auf diesen Landstrich nimmt.
Nach einer tagelangen Autofahrt erreichen sie dann die letzten Bauernhöfe vor dem Gebirge und ihre Reise kann endlich beginnen. Tesson, Meunier, Marie und Leo checken ein letztes Mal ihre Ausrüstung und dann brechen sie in die Berge auf.
Gelegentlich preschte eine Gruppe von Reitern aus der Hochebene, die aussahen wie Kurt Cobain. Pelzrock, Ray-Ban und Cowboyhut. Ritter des großen Todeskarussells. Sie hielten weder Gewehre noch Dolche. Schon lange vor dem neuen Jahrtausend hatte Beijing das Tragen von Waffen verboten. Die Entwaffnung der Zivilbevölkerung war für die Wildtiere ein Segen. Es wurde weniger auf Leoparden geschossen. Dieses ständige Kreisen, fast wie ein Geier über dem Aas, sagte ich. Sonne und Tod, erwiderte Leo. Verwesung und Leben, Blut im Schnee. Die Welt ist eine Mühle. Auf Reisen sollte man immer einen Philosophen bei sich haben.
Über dem Gebirge leuchtet ein silberner Mond. Hinter den Baumkronen schweben die runden Kuppen der Hügel, wie silberne Sicheln in der Dunkelheit. Die Geräusche der Reise, das Dröhnen des Flugzeugs und die hupenden Taxis hallen noch in Tessons Ohren nach. Jetzt ist es totenstill. So still, dass Tesson sich nach einem Eulenruf sehnt, dem Läuten einer Eisenbahnglocke oder nach irgendwas, was die stählernde Ruhe endlich beseitigt.
Doch die Stille bleibt. Alle 100 Meter bleibt Tesson kurz stehen, verschnauft und blickt die Berge hinauf. Die anderen sind deutlich fitter. Sie haben sich monatelang auf diese Reise vorbereitet. Wenn er stehen bleibt, warten sie kurz ab. So lange, bis Meunier mahnend in die Runde schaut, dann laufen sie weiter. Die Gruppe durchquert das Jagdtal. Es ist schon fast dunkel. Da entdecken sie eine kleine Lehmhütte im Schnee. Ihr erster Lagerplatz auf einer langen Suche.
Heißt, die Suche beginnt hier, wir müssen aber...
Offiziell sind sie in Schneeleoparden-Territorium, ja.
Ab jetzt wird's spannend. Meunier und Co. suchen aber nicht nur nach einem Schneeleoparden, sondern auch nach ganz anderen Tieren. Zum Beispiel nach Yaks und Blauschafen.
Blauschafe sind gar nicht blau.
Echt jetzt?
Als ich das erstmal gelesen habe, habe ich es gegoogelt und da habe natürlich direkt irgendwelche blau angemalten Schafe als erstes gefunden.
Standard.
Sind auch keine Schafe, also der Name ist komplett irreführend, merke ich gerade.
Schneeleoparden auch tatsächlich, ne? Also
ja,
viele
stimmt.
Namen sind komisch ausgedacht.
Aber Schneeleoparden klingt wenigstens schön. Blauschafe klingt wie betrunkene Idioten. Also Blauschafe sind eigentlich eher so eine Art Ziegen mit dicken Hörnern. Ihr Fell schimmert manchmal in der Sonne blau. Eigentlich sehen die so ein bisschen aus wie so Mufflonwild.
Als erstes findet die Gruppe die Yaks. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum sie das Tal Yaktal selbst genannt haben. Diese schwarzbraunen großen Gebirgsrinder. Für viele Menschen, die in den Bergen leben, sind die Yaks ihre einzige Nahrungsquelle.
Tesson beschreibt ihre erste Yak-Sichtung fast surreal, also richtig unwirklich, weil diese Yaks seit Jahrtausenden auf der Erde leben und sich in ihrem Wesen und Aussehen wahrscheinlich kaum verändert haben. Sie sind immer noch genauso friedfertig, genauso störrisch wie vorher. Der Mensch dagegen hat sich komplett angepasst und sie stapfen da mit ihrer hochtechnisierten Ausrüstung und ihren North Face Jacken durch den Schnee, während die Yaks halt immer noch so aussehen wie vor 10.000 Jahren.
Die vier schleichen sich an, legen sich auf den Boden und versuchen, richtig gute Aufnahmen von den Yaks zu machen. Und dann, gerade als sie alle da liegen und nach der perfekten Position suchen, hört Tesson ein markerschütterndes Heulen.
Meunier sang. Der Wolf antwortete. Meunier schwieg. Der Wolf ergriff erneut das Wort. Und plötzlich erschien einer der Wölfe oben auf dem höchsten Pass. Meunier sang ein letztes Mal. Und der Wolf galoppierte über den Hang in unsere Richtung. Ein Blick zu Meunier beruhigte mich sofort. Er wirkte so unbesorgt wie eine Stewardess von Air France bei Turbulenzen.
50 Meter vor der Gruppe bleibt der Wolf stehen. Seine Augen leuchten in der Dunkelheit. Er fixiert die vier merkwürdigen Menschen im Schnee. Tesson vergisst fast zu atmen. Dann, ganz plötzlich, dreht sich das Tier um. Sein Fell gleitet durch die Nacht. Während der Wolf dicht an den Yaks vorbeitrabt, stieben diese in Panik auseinander. Das Getrappel hallt im Tal wieder. Der Wolf ist verschwunden.
Die Gruppe kehrt zurück. In den nächsten Tagen kümmern sie sich vor allem um ihre kleine Lehmhütte. Es zieht durch die löchrigen Wände. Und während sie bei minus 30 Grad in ihren Schlafsäcken kauern, beginnt Meunier zu erzählen. Der schweigsame Fotograf teilt seine Lebensgeschichte mit seinen Begleitern. Wie er früher mit 12 das erste Bild von einem Reh geschossen hat. Wie er seit diesem Moment mehr Zeit hinter Baumstämmen verbracht hat als in der Schule. Wie er nie Abitur gemacht hat und trotzdem ein berühmter Fotograf geworden ist.
Es ist, als ob Meunier selbst jeden Tag mehr zu dem Tier wird, was er schon so lange sucht. Ein Jäger und seine Beute. Tesson hört nicht einmal auf der ganzen Reise, wie der Fotograf sich über Müdigkeit oder Erschöpfung beschwert. Vielleicht, schreibt Tesson, ist das die Kunst des wahren Beobachters. Eins zu werden mit dem, was man sucht. Irgendwann kommt es dann ganz selbstverständlich von selbst.
Tesson schließt die Tür. Für heute haben sie genug gesehen. Die Nacht bricht über die kleine Hütte hinein. Ein Steinkauz ruft. Tesson, Meunier Marie und Leo kuscheln sich in ihre Schlafsäcke. Und draußen beginnt die Jagd. Die Raubtiere der Steppe suchen ihre Beute. Das Heulen der Wölfe mischt sich mit dem stummen Flügelschlag der Schneegeier. Der Tod kommt über das Tal, wie jede Nacht. Drinnen bullert ihr Gasbrenner. In der kleinen Hütte sind es immerhin minus 10 Grad. 20 Grad wärmer als außerhalb der Wände. Tesson versucht zu schlafen.
Die Sonne hatte schon Feuer gefangen. Sie befruchtete das Morden mit ihren Photonen und starb, indem sie sich hingab. Wenn tatsächlich ein Gott diesen Karneval zu verantworten hatte, hätte es ein höchstes Gericht gebraucht, um ihn rechtlich zu belangen. Die Geschöpfe mit einem Nervensystem ausgestattet zu haben, stand in der Rangfolge der Perversionen ganz oben. Damit wurde das Leid zum Prinzip erhoben. Gab es tatsächlich einen Gott, musste er Schmerz heißen.
Den Eintrag fand ich irgendwie besonders heftig. Und hier wird klar, Tesson ist Zuschauer, der gehört da nicht dazu. Und der beschreibt es ein bisschen wie so einen aufkommenden Krieg, finde ich.
Das könnte 1:1 aus den Tagebüchern von Willi Peter Rehse oder Ernst Jünger kommen.
Ich finde, hier wird auch nochmal deutlich, besonders für Marie und für Meunier ist die Situation ein bisschen alltäglich geworden. Also die hören sich das nicht an, sondern gehen schlafen. Für die ist es irgendwie so ein natürlicher Lebensrhythmus, dass nachts ein bisschen das Chaos ausbricht. Und Tesson liegt allein im Bett, macht sich Gedanken und schreibt dann ja auch diesen Tagebucheintrag.
Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie er derjenige ist, der vielleicht in dieser Nacht das erste Mal eine neue Facette der Natur versteht, nämlich dass es auch eine sehr gewaltvolle Natur sein kann, auch ohne den Menschen.
Lass uns an der Stelle nochmal über die Bedingungen sprechen. Sie sitzen jetzt zu viert in einer winzigen, kalten Lehmhütte und sie haben ja auch selber geschrieben, minus 10 Grad, wohlig warme Temperatur, hat zumindest Tesson geschrieben.
Ja.
Es ist kalt.
Das
minus 10 Grad ist schon
kalt.
Sehr, sehr kalt.
Also wenn das kälter als 0 Grad ist in meinem Zimmer, dann würde ich schon sagen, saukalt, ja.
Und sie müssen morgen wieder raus. Sie müssen sich in den Schnee legen und Tiere suchen.
Und das ist so ein bisschen die erste Zeit, in der Tesson beginnt, sich nach zu Hause zu sehen. In Stillen schreibt er in sein Tagebuch, dass er jetzt doch schon ganz gerne wieder zurück in seinem 5. Arrondissement in Paris wäre und nicht hier draußen in dieser furchtbaren Nacht.
Sie bleiben in dieser kleinen Lehmhütte insgesamt 10 Tage. Sie treffen immer wieder auf Jacks, Meunier macht schöne Bilder, aber sie finden weit und breit kein Zeichen des Schneeleoparden.
Am 10. Tag hat Meunier genug gesehen. Die Vierergruppe bricht mit ihren Jeeps nach Westen auf, dorthin, wo sie endlich die letzten Schneeleoparden vermuten.
Der See des Dao liegt auf 4800 Metern Höhe in der chinesischen Steppe. Im Norden flankieren ihn die 6000 Meter hohen Eckzähne der Berge, im Süden die Ausläufer der letzten Stadt vor der Einöde. Lehmhütten gibt es hier nicht mehr. Die Vierergruppe ist wieder zu Fuß unterwegs. Sie tragen alles, was sie für die kommenden Tage brauchen, selbst. Proviant, Biwakausrüstung und ganz wichtig, Fotomaterial für jeden 35 Kilo. Zumindest für Leo und Marie. Meunier trägt 40 Kilogramm in seinem Rucksack.
Entgegen jeder Vernunft hat er einen dicken Wälzer in seiner Tasche. Ein Buch über das Wildleben der tibetischen Steppe. Es ist Meuniers Bibel. Der Autor, ein engagierter Umweltschützer, hatte den Fotografen einmal für seine Bilder gelobt. Seitdem ist der Wälzer Meuniers Talisman. Es steht nichts darin, was Meunier nicht schon längst wüsste. Eigentlich braucht er das Buch überhaupt nicht mehr. Trotzdem ist es unerlässlich. Denn sie brauchen Glück. Ganz viel Glück. Tesson trägt keinen Rucksack. Seine Wirbelsäule macht ihm zu schaffen.
Ich kompensierte mein Schamgefühl, indem ich mir Aufzeichnungen machte, die ich meinen Begleitern in den Marschpausen vorlas. Die Tinte gefror, hastig brachte ich die Sätze zu Papier. die Abhänge geriffelt von schwarzen Maserungen, Rinnsale aus dem Tintenfass Gottes, der nach der Niederschrift der Welt seine Federn ablegt. Ich schwöre, dass solche Bilder nicht überzogen waren. Die detritischen 5000 Meter hohen Kegel sahen aus wie auf einen Tisch gestellte Tintenfässer, mit einer tiefschwarzen Patina besprenkelt. In der Ferne übernahmen die schwebenden Yaks die Zeichensetzung.
Dann erreicht die Gruppe ihr Lager. Sie nächtigen kurz, um 4 Uhr morgens stehen sie auf. Das Thermometer zeigt minus 35 Grad Celsius. Tesson kämpft sich aus seinem behaglichen, warmen Schlafsack. Jetzt muss jeder Schritt sitzen. Das Biwak abbauen, die Ausrüstung in den Rucksack legen und die dicken Handschuhe anziehen. Braucht man zu lange, frisst sich die starre Kälte in den Körper. Meunier ist schnell. Er hat sein Biwak schon an so vielen Orten der Welt ab- und aufgebaut. Die Kälteattacke zieht an ihm vorbei.
Leo ist langsamer, dafür penibel präzise. Gründlich packt er seine Sachen zusammen und zieht den letzten Reißverschluss zu, während Tesson noch sein Biwak zusammenrollt. Er und Marie brauchen länger. Die Kälte legt sich erbarmungslos um ihre Glieder. Doch Bewegung siegt. Egal ob in der Antarktis oder in den Bergen. Und so verschwindet der stechende Schmerz aus ihren Knochen, als sie endlich weiterlaufen.
Jetzt beginnt der entscheidende Teil der Reise, die Suche nach dem Schneeleoparden. Und wahrscheinlich könnt ihr es schon erraten, dafür klettern sie wieder nach oben, diesmal auf über 5000 Meter.
Dorthin, weil sich die Tiere eben so weit oben verstecken. Dort haben sie ihre letzten Rückzugsorte vor der sich immer weiter ausbreitenden Zivilisation.
Auf der Strecke dorthin finden sie keinen Schneeleoparden, dafür immer wieder Wölfe. Die greifen diese Vierergruppe aber nicht an. Meunier weiß das schon, wir erinnern uns an diesen ersten Encounter von den beiden.
Ja, wo er gesungen hat, ne?
Yes, Die Wölfe machen nämlich Jagd auf Esel.
Irgendwann auf ihrem Weg über das verschneite Plateau kommt es zu einem interessanten Duell. Ein Wolf gegen eine Herde von Eseln. Und die Esel juckt das relativ wenig. Die betrachten den Wolf kurz, wenden sich dann aber wieder der kargen Steppe zu.
Wölfe und Esel wissen, ein Wolf hat gegen eine Herde Esel keine Chance. Aber wenn die Wölfe zusammenjagen und die Esel erschöpfen können, dann war's das für die Esel.
So hart wie die Natur ist auch das Klima hier. Winde peitschen auf die Gruppe ein, die Erde ist steinhart. Und doch leben immer noch Menschen hier.
Es sind tibetische Bauern, die seit Generationen in dieser Einöde leben und arbeiten. Wie hart dieses Leben für diese Menschen sein muss, das kann sich Tesson nur ausmalen. Es ist fast Frühling. Die Paarungszeit der Schneeleoparden neigt sich dem Ende zu. Die Gruppe hat nicht mehr viel Zeit. In einem kleinen Tal schlagen die vier ihr letztes Lager auf. Weiße Kämme gipfeln in 5000 Metern Höhe. Darunter öffnen sich abschüssige Flächen mit weidenden Herden. Am Eingang eines kleinen Canyons stehen 3 Lehmbaracken. Kein fließendes Wasser, kein Strom und keine Heizung. Sie treffen auf eine kleine Bauernfamilie, bei der sie 10 Tage einziehen werden. Spätestens dann müssen sie den Schneeleoparden gefunden haben.
Die Kinder, die hier herumlaufen, sind dürr wie Besenstiele. Schon ganz jung arbeiten sie auf den Höfen mit. Morgens führen sie das Vieh auf die Weiden, abends bringen sie es wieder ins Lager zurück. Tiere, die 6-mal so groß sind wie sie selbst. Die Kinder hier kennen den Schneeleoparden. Sie nennen ihn Sa und sie sprechen das Wort extra laut aus, begleitet von einem breiten Grinsen und gestreckten Zeigefingern im Mund. Wie Fangzähne.
Das älteste Familienmitglied, der 50-jährige Tok, weist der Gruppe das kleinste Gebäude zu. Eine alte, bröckelige Lehmhütte mit einem winzigen Ofen. Und während der Tag kalt, grau und ereignislos bleibt, verlässt Tesson nach und nach die Lust. Warum zur Hölle hat Meunier sich nicht einfach für Porträtfotografie entschieden? 8 Milliarden Menschen gegen ein paar Schneeleoparden. Tesson könnte das Foto von sich machen lassen und sich danach wieder schön ein Hotel in Frankreich setzen. Aber er hat dieser Reise zugestimmt. Und so ziehen sie zusammen jeden Tag auf kleine Gewaltmärsche, in der Hoffnung, ein fast unsichtbares Tier zu finden. Müde machen sie sich am zweiten Tag auf den Weg zurück zur Hütte. Noch immer nichts. Und dann, ganz plötzlich, bleibt Meunier stehen. Er blickt in die Ferne, sein ausgestreckter Arm zittert.
Am zweiten Tag nach unserer Ankunft in der Schlucht waren wir gerade auf dem Rückweg, als wir ihn plötzlich sahen. Der Himmel streute noch ein schwaches Licht. Meunier entdeckte ihn in 500 Meter Entfernung gen Süden. Er lag im Gestrüpp, verborgen, vor einem schon dunklen Felsvorsprung. 100 Meter weiter unterhalb schlängelte sich der Bach durch die Schlucht. Man hätte einen Steinwurf entfernt vorbeigehen können, ohne ihn zu sehen.
Die vier bleiben sofort stehen, hocken sich in den Schnee und warten. Tesson ist komplett begeistert, sein ganzes Jammern ist auf einmal meilenweit entfernt. Er schreibt, es ist so, war so ein bisschen wie so eine religiöse Erscheinung, fast wie eine Gottheit. Und so sitzen sie im Schnee und betrachten diesen Schneeleoparden. Das erste Mal in ihrem ganzen Leben.
Wir können an der Stelle nochmal kurz auf unser Anfangs-Scheme zurückgeben. Und zwar, welches ist das schönste Tier der Welt? Schneeleopard klingt so unfassbar impressive und schön, aber ganz ehrlich, eigentlich sehen die nicht so wahnsinnig besonders aus. Viel eher wie große Katzen mit grauem, dicken Fell.
Der Schneeleopard liegt da auch einfach nur. Der döst, bewegt sich nicht weg. Auch wenn er die Menschen gesehen hat, er weiß, dass er hier der absolute Herrscher ist. Er ist der König der Nahrungskette.
Was ich so spannend an dieser ersten Begegnung finde, ist, dass 50 Meter entfernt von dem Schneeleopard Yaks grasen. Wenn die wüssten, dass der Schneeleopard dort döst, dann würden die wahrscheinlich direkt weglaufen. Aber der Leopard liegt selbst schlafend so gut versteckt, dass ihn die Yaks nicht sehen können.
Das ist krass, ne?
Unfassbar.
Das ist unglaublich. Tesson beobachtet den Schneeleoparden mit dem Fernglas und da sieht er, wie der Leopard seinen Kopf zu ihm wendet und sie sich quasi direkt in die Augen schauen.
Tesson wird panisch, so panisch man werden kann, wenn man leise sein muss. Er fragt sich, stürzt sich jetzt der Leopard auf sie oder verscheucht er sie?
Der Leopard öffnet sein Maul, gähnt und wendet sich ab.
Tesson schreibt später in sein Buch, das war der schönste Tag meines Lebens.
Von nun an macht sich die Gruppe jeden Tag an den Aufstieg, in der stillen Hoffnung, den Schneeleoparden noch einmal sehen zu können. Sie wissen, dass er da ist. Die vier marschieren, suchen nach Spuren und lauern im Hinterhalt. In dieser Zeit sind besonders Marie und Meunier angespannt. Leo wartet ruhig ab. Für Tesson ist das alles eine neue Erfahrung. Er tauscht ein volles Leben in Paris gegen die Stille, ein Abwarten in Tibet. Während die anderen drei in die Ferne starren, denkt er sich Aphorismen aus. Eben jeder so, wie er kann.
An einem verschneiten Morgen trifft die Gruppe den Leoparden ein zweites Mal. Sie hocken alle dicht zusammen, versteckt hinter einer Anhöhe. Meunier und Marie mit einem Fernglas bewaffnet, Leo etwas abwesend und Tesson nachdenklich. Also alles wie immer. Auf der anderen Seite des nächsten Flusses haben sich Blauschafe versammelt. Die Sonne steigt hinter den Berghängen in die Höhe. Alle Tiere wenden sich hier zu. Fast alle. Der Schneeleopard, aufgestiegen am Kamm des nahegelegenen Berges, schleicht sich leise an.
An jenem Morgen scheiterte der Angriff. Ein Blauschaf bemerkte den Leoparden, zuckte zusammen und warnte so die ganze Herde. Zu meinem Erstaunen flohen sie aber nicht, sondern wandten sich zur Raubkatze um, um ihr zu bedeuten, dass sie entdeckt war. Das schützte die Gruppe, Die Lektion der Blauschafe? Der schlimmste Feind ist derjenige, der sich versteckt hält.
Schneeleoparden jagen anders als viele Raubkatzen. Sie sind zum Beispiel deutlich langsamer als der Gepard. Manche andere sind Hetzjäger, die ihr Tier einfach, ne, die Wölfe auch zum Beispiel in Tibet, die ihr Tier einfach immer weiter treiben, bis es irgendwann nicht mehr kann. Aber Schneeleoparden müssen einen Überraschungsangriff ausführen.
Dafür müssen Schneeleoparden zwei Bedingungen erfüllen. Die erste, sie müssen gut versteckt sein, man darf sie auf jeden Fall nicht sehen. Und die zweite, sie müssen gut springen. Legenden sagen, bis zu 17 Meter weit.
Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber es gibt ja auch nicht so viele Menschen, die einen Schneeleopard haben springen sehen.
Genau, es bezieht sich jetzt nur auf die wild lebenden Tiere, nicht auf die Tiere, die eingepfercht in Zoos leben.
Das heißt, sie springen ihre Opfer quasi aus dem Hinterhalt an, aus ihrer Deckung, aus der Tarnung und bringen sie so eben zu Fall.
Die Blauschafe haben den Leoparden aber frühzeitig gesehen, gucken ihn alle zusammen an. Der Leopard ist enttarnt, es funktioniert nicht mehr, sie aus Überraschung anzugreifen. Das weiß der Leopard auch, er wartet noch kurz, dann wendet er sich ab und trottet davon.
Meuniers Kamera hat in dieser Zeit unermüdlich geklickt. Er hat unfassbar viele Fotos gemacht von Yaks, Blauschafen, jetzt eben auch vom Schneeleoparden. Aber es ist noch nicht perfekt. Meunier will noch bleiben, um das perfekte Bild zu bekommen.
Eine Woche nach der Ankunft in dem kleinen Bauernhaus wechselt die Gruppe ihren Lagerplatz. Meunier hat eine neue, unbewohnte Hütte näher am Jagdgebiet des Schneeleoparden gefunden. Und noch bevor sie die Hütte erreichen, erkennt Marie einen ungewöhnlich schwarzen Fleck auf dem Boden. Ein Yak.
Der Yak rang mit dem Tod. Er lag röchelnd auf der linken Seite. Wenn er atmete, überzog der Wasserdampf seine Nüstern mit einem weißen Flaum. Er würde in dieser Schlucht verenden. Die Fangzähne des Leoparden hatten seinen Hals durchbohrt. Blut rann in den Schnee. Das Tier zitterte.
So jagen die Schneeleoparden. Sie springen ihrer Beute auf den Rücken und warten, bis das Yak nicht mehr laufen kann. Dann sackt es leblos zusammen, in seinem Hals die Krallen des Leoparden. Der zieht das Yak hinter sich her in eine kleine Felsspalte. Schneeleoparden werden schnell müde. Sie schlafen und dösen fast 20 Stunden am Tag. In dieser Zeit können sie ihre Beute nicht beschützen. Eine Chance, auf die Aasfresser nur warten. Deshalb lieber die Beute verstecken und sich alles in Ruhe einteilen.
Mit dem ersten Licht kriecht die kleine Gruppe aus ihren Schlafsäcken.
Es hatte geschneit. Das Tier lag neben dem Yak mit blutroten Fetzen und weiß bestäubtem Fell. Nicht von ungefähr nannte man ihn Schneeleopard. Er näherte sich leise wie Schnee und stahl sich eins mit dem Felsen auf samtenen Pfoten davon. Er hob den Kopf, als er sich auf die Seite wälzte, und wir begegneten seinem Blick. Kalte Glut. Sein blutverschmiertes Gesicht war die Seele der uranfänglichen Welt, wechselnd zwischen Finsternis und Morgenröte.
Dann erhebt sich der Leopard und verschwindet hinter einem Felsen. Das Schillern verliert sich in der kalten Luft. Der Schneeleopard hat sich verflüchtigt. Meunier fragt, so leise er kann, habt ihr ihn noch? Kurz ist es still, Leo blickt tief in sein Fernrohr. Dann antwortet er, nicht mehr.
Am nächsten Tag beginnt die Rückreise. Ihr Fahrer rast durch die karge Landschaft. Steppen, Wälder und Hügel fliegen an der kleinen Gruppe vorbei. Sie erreichen Chengdu und quetschen sich in einen engen Flieger. Leo liest, Marie blickt zu Meunier, der schaut aus dem Fenster. Tesson denkt nach. Liebe bedeutet also nicht, immer in die gleiche Richtung zu sehen. Das ist eine Sache, die dem Schriftsteller auf der ganzen Reise immer wieder aufgefallen ist. Marie und Meunier sprechen selten miteinander. Trotzdem verhalten sie sich wie ein Herz und eine Seele.
Als sie in der Stadt angekommen sind, erreichen sie einen kleinen Park. Und noch immer ist Tesson für die Unterhaltung zuständig. Er erzählt zum Beispiel die Geschichte eines polynesischen Schiffbrüchigen, der von einem auf den anderen Tag aus dem sicheren Gewässer abtrieb, vor sich nur der blanke Ozean. Monatelang wurde er nicht gesichtet und nicht gerettet. Er hielt sich nur, so Tesson, am Leben, weil er jeden Tag Plankton sammelte. Die kleinen Tiere steckte er in einen Eimer und unterhielt sich jeden Tag mit ihnen. Diese Übung ersparte ihm das Zwiegespräch mit sich selbst und hielt die aufkeimende Depression zurück.
Als Tesson fertig erzählt hat, flattert eine Schleiereule über die Gruppe. Meunier ist der Erste, der sie sieht. Die kleine Eule fliegt nach links, dann nach rechts, dann dreht sie wieder um. Ihr Verfolger? Der Lichtkegel eines großen Karussells, der in den Himmel strahlt. Was für ein unwirkliches Bild. Die vier kommen von einer wochenlangen Reise zurück, um einen Leoparden zu finden, in einer Welt, in der die Menschen feiern, gute Laune haben und sich kein bisschen für die Tiere dieser Welt interessieren. Warum sollten die Leoparden dieser Welt jemals an die Ränder der Dörfer zurückkommen?
Tesson fragt sich, woher diese Ängste kommen. Es gibt wunderbare Fahrgeschäfte und Eiscreme. Warum sollte man sich beklagen? Der Jahrmarkt geht weiter. Warum nicht einfach mitmachen? Was zählen schon Tiere, wenn man hier seinen Spaß hatte? Meunier zieht seine Gruppe aus dem Park. Er hat genug, obwohl sie erst seit ein paar Tagen wieder Menschen begegnen. Im blauen Licht des anbrechenden Tages hängt weißer Nebel über der Stadt. Die Gruppe steht auf der Straße, sie blicken auf den neuen Tag über den Bergen. Es ist Zeit, zur Familie zurückzukehren.
Wir waren fertig mit der Erde. Jetzt würde das Universum den Menschen kennenlernen. Der Schatten dehnte sich aus. Lebt wohl, Leoparden.
Das war's von uns.
C'était de vous.
Oha, Französisch.
Das ist, glaube ich, komplett falsch.
C'était de vous.
Bitte korrigiert mich in die Kommentare,
ob das richtig war. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Auch wenn es heute relativ ruhig zugegangen ist. Ich fand es trotzdem eine mega, mega schöne Folge. Ole ist mit der Idee rangekommen und ich habe erst gesagt, was? Und dann habe ich gedacht, fuck, wir brauchen echt mal eine Pause.
Ich habe auf einem Bestsellerlisten international geguckt und da ist mir das Buch aufgefallen und da stand eine wirklich wahre Geschichte und ich so, yes,
okay, wenn da wirklich
bestellt,
steht, dann ist es ja wirklich wahr.
Ich würde ganz gerne noch sagen, unsere einzige Quelle ist das Buch Der Schneeleopard von Tesson. Wir haben euch zwei Links, glaube ich, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch das Buch anschauen und bestellen. Ich glaube, einer ist ein bisschen teurer, einer ein bisschen günstiger.
Wir kriegen da aber kein Geld für, keine Sorge. Vielen Dank an unsere Outlaws auf Steady.
Lieben Dank an Luisa Schachtner,
Helge Dilger,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlmann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn auch ihr ein Outlaw werden wollt oder ein Langfinger oder ein Strauchdieb, dann schaut auf Steady vorbei. Wir haben den Link ganz oben in die Shownotes gepackt. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ansonsten folgt uns auf Instagram @wildundfremd. Es gibt regelmäßig Posts und es wird auch ein Bild des Schneeleoparden geben.
Ich bin super gespannt auf das Bild. info@wildundfremd.de. Tor und ich antworten täglich auf Mails. Ich glaube, ja, so viel können wir versprechen.
Ihr könnt euch da
und es funktioniert. Also alles in Ordnung. Genau, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns einfach eine Review schreiben wollt und das nicht in aller Öffentlichkeit tun wollt, dann schreibt uns gerne da oder über Instagram. Wir hören uns nächste Woche mit einer super, super schönen Folge. So viel kann ich schon spoilern.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao.